Salut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Figur Franco-Allemande, dem deutsch-französischen Podcast. Eine Information vorab. In dieser Folge wird sexualisierte Gewalt und Missbrauch sowie Sexismus generell thematisiert. La honte doit changer de camp. Die Scham muss die Seite wechseln. Möglicherweise erinnert euch dieses Zitat an den Gerichtsprozess um Gisèle Pelicot und die sexualisierte Gewalt, die sie erleiden musste. Vor allem in Frankreich sorgte der Prozess gegen den Ehemann der 72-Jährigen für Aufsehen. Dominique Pelicot hatte Gisèle über Jahre hinweg in betäubtem Zustand nicht nur vergewaltigt, sondern auch 50 weiteren Männern zur Vergewaltigung angeboten. Mit der mutigen Entscheidung von Gisèle Pelicot, diesen Gerichtsprozess öffentlich zu machen, gibt sie Frankreich eine sehr wichtige Botschaft mit. Die Scham darf nicht auf der Seite der Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt bleiben. Sie muss zu der der Täter übergehen. La honte doit changer de camp. Den Pelicot-Prozess wollen wir für unsere heutige Folge als Ausgangspunkt nehmen, um über die Rolle von Recht im Zusammenhang mit feministischen Bewegungen, Gleichstellung und geschlechtsspezifischer Gewalt in Deutschland und in Frankreich zu sprechen. Dafür hat Carla die Juristin Sylvia Kleffle-Dieuleck getroffen, die in Paris als Rechtsanwältin arbeitet. Vorab ist es uns auch noch wichtig zu sagen, dass natürlich, wenn auch viel seltener, genauso Männer Opfer von Gewalt in Partnerschaften sein können. Auch trans-, inter- und nicht-binäre Personen sind von patriarchaler und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen. Darum soll es heute aber nicht gehen. Im Fall Pelicot zeigt sich nämlich der leider absolut typische Fall einer geschlechtsspezifischen Gewalterfahrung. Eine Frau erfährt durch ihren Ehemann Gewalt. Diese Gewalt kann sich zum Beispiel verbal, körperlich oder psychisch ausdrücken und mündet schlimmstenfalls in einem Femizid, das heißt in der Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Trotz dieses sehr sensiblen und sehr schwierigen Themas wünsche ich euch jetzt ein gutes Zuhören und viele neue Erkenntnisse in Carlas Interview mit Sylvia Kleffle-Dieuleck.
Zum Einstieg in das Thema Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland und Frankreich möchte ich gerne mit der Frage starten, wie unterscheiden sich denn feministische Debatten und Themen in Deutschland und Frankreich?
Ja, Carla, ich habe das Gefühl, das ist mein Eindruck hier aus Frankreich, dass wir hier in Frankreich so häufig auf so ein Thema einen Fokus bilden. Das kann zum Beispiel, es war in den letzten Jahren häufig die Kopftuchdebatte zum Beispiel sein. So, ist es irgendwie feministisch, nicht feministisch? Was hält man davon? Was natürlich auch in Frankreich nochmal mit der Laizität zu tun hat. Also man hat so einen spezifischen, so ein Thema und darüber wird dann jahrelang debattiert. Das hört auch nicht auf. Also es ist einfach so ein Dauerbrenner. Man sucht auch oder Frau sucht auch nicht unbedingt da Konsens, sondern es geht einfach immer darum, was spricht dafür? Wie kann man es feministisch irgendwie deuten und werten? Und ich habe das Gefühl, in Deutschland haben wir eher abstraktere Diskussionen. Also nicht so fixiert auf, es kann manchmal ausgelöst werden durch ein Ereignis, aber eigentlich sind es eher größere Debatten eben, wie zum Beispiel Lohnungleichheit, Gender Pay Gap eben oder eben Renten, Armut von Frauen oder stärkerer Schutz von Frauen gegen Gewalt, weil ja, das ist natürlich in Frankreich auch, die Feminizide immer noch unglaublich hoch sind. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist man eher auf einer abstrakteren Ebene in der Diskussion und sucht strukturelle Gründe. Und in Frankreich ist es mehr dann auch so eine ziemliche ideologische, politische, auch so eine Einstellungsfrage, die oft eher im Vordergrund steht. Das ist mein Eindruck.
Der Pelicot-Prozess in Frankreich, der wurde ja öffentlich geführt. Ja. Und Gisèle Pelicot hat sich bewusst dazu entschieden, mit dem Prozess in die Öffentlichkeit zu treten, damit die Scham die Seite wechselt. Welchen Einfluss, denken Sie, hatte der Pelicot-Prozess auf den französischen Feminismus bzw. französische feministische Bewegungen?
Ja, einen sehr starken. Ne? Also wie ja weltweit, auch in Deutschland, natürlich in Frankreich noch mal viel mehr während dieser Prozesswochen die Berichterstattung täglich so mitreißend und wirklich, es war einfach das Thema und hat dadurch unheimlich stark die Debatten um ja eben Opfertäter, Schutzmechanismen, aber auch natürlich die Definitionen unseres Strafrechts hier ganz stark in den Vordergrund geholt, was man ja übrigens heute auch merkt. Gerade jetzt wird ja eine neue Definition diskutiert in der Assemblée Nationale, wo es stark um die Frage geht, eben ob Zustimmung und so weiter erforderlich sind. Das hatte im Pelicot-Prozess keine Rolle gespielt. Da war die Frage
überhaupt gar nicht gegeben, weil natürlich überhaupt gar kein Zweifel daran war, dass sie keine Zustimmung gab. Aber es hat auf jeden Fall einen großen Anstoß, nochmal eine große Aktualisierung in die Debatte reingebracht. Das habe ich hier wirklich so wahrgenommen. Also aus der Debatte heraus zum Beispiel hat Macron dann auch, unser Präsident Macron hier, den Vorschlag gemacht, dass man jetzt eben doch das Sexualstrafrecht in Frankreich auch nochmal verbessern muss, um es eben opferschützender zu machen. Also insofern sehe ich da einen Zusammenhang, abgesehen davon, dass es einfach in allen gesellschaftlichen Schichten, Gruppen, Berufsgruppen zur Diskussion geführt hat. Und natürlich auf einmal klar wurde, dass solche Gräueltaten tatsächlich möglich sind und wahrscheinlich noch viel, viel, viel häufiger möglich sind, als wir es uns heute vorstellen. Das hat alle hier bewegt, ja. Mhm.
Hat Gisèle Pelicot vielleicht eine Art Vorbildfunktion auch übernommen?
Ja. Absolut, ja, genau. Also sie ist eben eine sehr, sehr sympathische, in Anführungsstrichen normale Frau zu einer solchen Heldin geworden, gerade weil sie das eben ist, weil sie sich das getraut hat und weil sie gesagt hat, so schaut hin, was mir passiert ist, das passiert unheimlich vielen Frauen und ich stelle mich da jetzt hin und ihr dürft es alle hören. Das hat wahnsinnig beeindruckt und auch Mut gemacht, vielen Frauen, glaube ich, das Gefühl gegeben, ich darf auch reden, ich werde jetzt auch gehört, ich kann auch aus dem Schatten raus. Und sie hat da wirklich eine unglaublich starke Vorbildfunktion, glaube ich. Und hat durch ihre sympathische, ja immer noch, finde ich persönlich, ist jetzt meine persönliche Einschätzung, aber doch auch sehr zurückhaltend. Sie hat sich ja nicht in die Interviews reingestürzt und hat, sondern sie hat einfach diesen Prozess transparent gemacht und dadurch gezeigt, was für Gräuel ihr widerfahren ist. Und damit hat sie die Leute, Männer, Frauen, mitgerissen, ja, tatsächlich.
Können Sie sich auch vorstellen, dass es in Zukunft möglicherweise weitere öffentliche Prozesse im Bereich Gewalt gegen Frauen geben wird, dadurch, dass sie ein Vorbild
also es
geworden
gibt jetzt,
ist?
Genau, also die Tendenz, die ich sehe, was ich so gerade lese, ist, dass es doch jetzt schon mehr Frauen gibt, die auch sagen, ich mache auch meinen Prozess öffentlich, ich folge diesem Beispiel, ich muss mich auch nicht verstecken für das, was mir widerfahren ist. Da gibt es eine Tendenz, die ist natürlich noch frisch, weil das Ganze ja auch gerade erst 3-4 Monate irgendwie hinter uns liegt, aber ja, da ist die Tendenz da und von meinen Kolleginnen höre ich auch, dass da, also die im Strafrecht tatsächlich Prozesse begleiten, höre ich das auch, dass da Mut gemacht wurde durch Pelicot, ja.
Mhm. Wir haben nun über die Auswirkungen des Pelicot-Prozesses auf feministische Bewegungen und die französische Gesellschaft im Allgemeinen gesprochen. Und ich würde nun gerne einen Blick auf das Recht in Deutschland und Frankreich werfen. Welche Rolle spielt denn das Recht im Feminismus in beiden Ländern und schützt das Recht in einem der beiden Länder besser vor geschlechtsspezifischer Gewalt als im anderen?
Sehr spannende Frage. Also das Recht ist in Frankreich strikter in vieler Hinsicht. Sehr viel öfter wird hier mit Strafrecht hantiert. Zum Beispiel haben wir hier in Frankreich das Catcalling im Strafrecht. Das ist, oder das nennen wir hier Harcèlement de Rue, also jede Art von sexistischer, sexueller Belästigung zum Beispiel im öffentlichen Raum ist unter Strafe gestellt, auch strafrechtlich unter Strafe gestellt. Also wir haben einen Rechtsrahmen auch im Arbeitsrecht, der sehr viel strenger ist aus meiner Sicht. Zudem auch mehr Urteile ergehen, also sexuelle Belästigung oder Mobbingfälle sind an der Tagesordnung jetzt hier der höchstrichterlichen Rechtsprechung, weil so viele Fälle einfach jetzt auch ankommen. Da sehe ich in Deutschland wirklich deutlich weniger. Das stellt natürlich dann die Frage, gibt es da weniger Fälle? Nein, gibt es auch. Die Fälle gibt es auch. Und wenn wir uns die erschreckende Statistik gerade zu Feminiziden anschauen, dann kann sich da Deutschland nicht sagen, hier Gewalt gegen Frauen ist weniger aufgestellt. Es wird hier halt eben stärker wirklich beeindruckend mit einem strafrechtlichen Instrumentarien agiert. Ob das letztlich dann die Gleichberechtigung, Gleichstellung stärkt, ist eine andere Frage. Wir haben in Frankreich zum Beispiel auch im Arbeitsrecht den Index Egalité, also so einen Gleichstellungsindex, den alle größeren Unternehmen, börsennotierten, aber auch kleinere Unternehmen jährlich ausfüllen müssen. Die bekommen dann so eine Art Note und werden zertifiziert, ob sie eben zu 10 Kriterien Gleichstellung beachten. Das ist schon irgendwie toll, weil dadurch hat man gewisse Daten erstmal zur Verfügung und kann dann auch das Unternehmen entsprechend auch challengen und es können dann auch die Gewerkschaften machen, wenn sie es denn machen würden. Da haben wir schon viel, Aber letztlich die strukturelle Ungleichbehandlung, die ist trotzdem auch so schwer zu knacken und die ist trotzdem auch immer noch da. Aber als Juristin bin ich sehr froh über diesen Rechtsrahmen. Der gibt mir auf jeden Fall Handlungsmöglichkeiten und auch Möglichkeiten, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen an ihre Pflichten immer wieder zu erinnern und sie ja zu besseren Aktionen anzutreiben, ja.
Wenn wir beim Thema geschlechtsspezifische Gewalt noch kurz bleiben, Deutschland und Frankreich haben beide die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt unterzeichnet. Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarats, das die Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, die Inhalte dieser Konvention umzusetzen. Wie weit sind denn Deutschland und Frankreich bei der Umsetzung dieser Konvention und in welchen Bereichen gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
Ja, sehr, sehr wichtig, auf diese Konvention hinzuweisen, weil es wirklich das Frauenrechtsinstrument schlechthin ist, die Istanbul-Konvention. In beiden Ländern gibt es noch ordentlich Handlungsbedarf an verschiedenen Stellen. In Frankreich zum Beispiel im Strafrecht eben in der Definition. Das französische Strafrecht hat im Moment noch nicht das Nein heißt Nein-Prinzip im Sexualstrafrecht. Daher auch heute aktuell die Debatte, die jetzt aufgemacht wird, sollte man das einfach nehmen, zum Beispiel jetzt doch noch in die Definition der Vergewaltigung oder anderer Sexualstrafbestände einbeziehen. So sieht es nämlich die Istanbul-Konvention vor, die sagt, es muss viel mehr opferorientiert auch rechtlich gestaltet werden. Da ist auf jeden Fall Handlungsdefizit in Frankreich. Außerdem auch ganz, ganz praktisch in den Hilfen, die von gewaltbedrohten Frauen hier zur Verfügung gestellt werden. Also Frauenhäuser, Stichwort Frauenhäuser, sind infrastrukturell weniger vorhanden. Es gibt Plätze, aber viel, viel zu wenige. Das ist in Deutschland aber auch ein großes Problem. Aber es gibt mehr. Also in Frankreich würde ich sagen, ist es gesetzlich noch viel mehr Nachholbedarf, infrastrukturell auch. Und Deutschland hat eben vor allem ja eben braucht die Mittel, um dann tatsächlich Frauen und Kindern, die ja oft dann auch mit betroffen sind, Schutz zu bieten. Also in beiden Ländern ist noch ordentlich was zu tun, aber zum Glück haben wir diese Konvention, denn dadurch können wir da auch einfordern und erinnern und ja auch Druck machen.
Wenn wir allgemein über das Thema Gleichberechtigung in Deutschland und Frankreich sprechen, lässt sich da sagen, dass eines der Länder gleichberechtigter ist? Kann man das so, ja, allgemein sagen?
So allgemein würde ich es nicht sagen, aber wenn ich hier sehe, welche Handlungsmöglichkeiten Frauen haben und Männer, dann ist es auf jeden Fall unterschiedlich. Also sagen wir mal so, ich finde als Frau und gerade als Mutter habe ich persönlich, ich kann es auch nur aus meiner Perspektive sagen, das Gefühl, mehr Handlungsspielraum zu haben. Selber entscheiden zu können, wann ich wieder arbeiten möchte, wie viel ich arbeiten möchte, weil die Infrastruktur besser ist oder einfach da ist und weil die Rollenbilder andere sind. Es wird hier von einer Frau eigentlich erwartet, dass sie nach 3-4 Monaten ihr Kind gut betreut, betreuen lässt und dann wieder arbeitet und eigentlich auch wieder Vollzeit arbeitet. Was natürlich dann für die finanzielle Unabhängigkeit, für die Rente, für die wirtschaftliche Unabhängigkeit extrem positiv ist. Das sehe ich in Deutschland immer noch extremen Entwicklungsbedarf, weil die Infrastrukturvoraussetzungen noch nicht da sind. Kleinkindbetreuung, Ganztagsschulen, das ist alles irgendwas, was in den Programmen steht, aber doch noch nicht umgesetzt ist. Deshalb fehlt es eben daran. Da sehe ich also wirklich einen Unterschied. Auf der anderen Seite sehe ich in Deutschland meine Freunde, also männliche Freunde, die sehr viel häufiger eben auch jetzt ihre Arbeitszeit anpassen und Teilzeit nehmen oder eben die Elternzeit wirklich auch ausschöpfen, um sich nicht nur unterstützend, sondern einfach mitwirkend in der Familie irgendwie aufzustellen. Und das ist in Frankreich nicht gegeben. Also in Frankreich haben wir zwar den Congé Paternité, also 30 Tage Elternzeit für junge Väter, die können die sich nehmen, aber nach den 30 Tagen ist Schluss. Und wenn Sie sich die Teilzeitquote der Väter ansehen, die ist eigentlich statistisch fast gar nicht nachweisbar, also die ist sehr, sehr niedrig. Also das ist kein Modell hier, dass sich Eltern die Arbeit wirklich teilen. Und da sehe ich also noch einen ganz großen Nachholbedarf, auch in Frankreich.
Und sehen Sie für diese Herausforderungen, die Sie gerade genannt haben, auch vielleicht deutsch-französische Lösungsansätze oder kann man da auf EU-Ebene vielleicht auch was erreichen?
Absolut. Also ich bin eine Verfechterin von all den EU-Richtlinien und dem EU-Gender-Acquis, wie man so sagt, weil ich denke, wir kommen auf jeden Fall mit guten Beispielen voran und mit gemeinsamen Richtlinien. Und deshalb glaube ich ganz klar, dass man zum Beispiel zur Vereinbarkeit noch weiterkommen kann, indem man die Richtlinie ausbaut, ausdefiniert und auch im Gewaltschutz weiterkommt, indem man dann doch nochmal stärker in den Opferschutz reingeht mit einer Richtlinie. Aber eben auch einfach auch von guten Beispielen aus dem Nachbarland lernt. Also man muss nicht immer gleich das Gesetz haben, aber dass man da Kooperationen hat, ist sicherlich auch sehr sinnvoll. Aber auf jeden Fall ist das EU-Recht ein ganz wichtiger Hebel und natürlich auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Denn die hilft uns ja auch oft, uns als Juristin klar zu sagen, zum Beispiel hier ist Diskriminierung oder hier ist mittelbare Diskriminierung vorliegend. Und dann müssen die Staaten dann auch entsprechend handeln. Also ja, EU ist ein ganz wichtiger Rahmen für uns in der Gleichstellungsdebatte, ja.
Zum Abschluss möchte ich gerne auf ein weiteres Thema lenken. Inwiefern unterscheiden sich die Wahrnehmung von Elternrollen beziehungsweise berufstätigen Müttern in Deutschland und Frankreich? Wir haben es schon eben ein bisschen angesprochen. Vielleicht können Sie es noch mal wiederholen.
Ja, also ist ja mittlerweile ein bisschen bekannt. Auch in Frankreich kennt man das, den Ausdruck der Rabenmutter, la mère Corbeau, wie sie in Deutschland eben genannt wird. Völlig paradoxerweise, aber das ist ein anderes Thema. Wenn eben die Mutter ihr Kind sehr früh abgibt, wird aus Frankreich als sehr merkwürdig angesehen, sogar fast ein bisschen belächelt, weil hier die Überzeugung ganz klar ist, dass es nicht unbedingt das Beste ist, wenn die Mutter die ersten 1, 2, 3 Jahre mit dem Kind sozusagen quasi alleine zusammen ist. Das heißt also hier in Frankreich völlig klar, das Kind wird sehr früh fremdbetreut, entweder in einer Crèche, in einer Einrichtung oder eben von der Tagesmutter. Und da sehe ich in Deutschland zwar Bewegung, vor allem auch in den größeren Städten, wo eben die Infrastruktur dann doch manchmal besser ist, aber immer noch nicht wirklich auf der Höhe. Aber trotzdem doch noch immer diese Rollenbilder und dieses Gefühl, ich tue was Schlechtes, wenn ich mein Kind abgebe. Ich muss mich eigentlich dafür rechtfertigen. Eigentlich ist es nicht so gut für das Kind und es ist egoistisch oder es ist nicht das, ich bin nicht am richtigen Platz als Mutter in den ersten, sagen wir mal, 12, 18 Lebensmonaten, weil das Kind braucht mich exklusiv. Und das ist was ich hier sehr befreiend finde, weil ich habe das Gefühl, ich konnte mir zum Beispiel das einfach selber ein bisschen gestalten, so wie ich es gefühlt habe. Ich höre aber auch von französischen Kolleginnen, Freundinnen, dass sie die Deutschen ein bisschen beneiden manchmal darum, dass es irgendwie so diesen Freiraum um diese Petite Enfance, um diese junge Kleinkindphase gibt, weil hier eben einfach von den Französinnen auch erwartet wird, dass nach 3 Monaten Schluss ist. Also stillen ist eh ganz schwierig, weil sie eben einfach so schnell dann in die Betreuung geht. Und dass dann die Frau wieder Vollzeit arbeitet und nebenbei die Familie wuppt. Und wie Sie ja auch wissen, ist die Geburtenrate ein bisschen höher, auch nicht mehr so hoch, wie sie mal war, aber etwas 2,1 pro Frau hier. Also manche Frauen haben eben ihre 2, 3 Kinder, junge Kinder, arbeiten neben Vollzeit und das muss halt klappen. Und das eben mit oft Männern, die nicht unbedingt so viel tatsächlich im Alltag mitwirken. Und das ist halt auch eine starke Herausforderung. Das sehe ich hier in Frankreich und da wird manchmal nach Deutschland ein bisschen neidisch geguckt mit Elternzeit und eben der Implizierung der Männer, die da doch etwas mehr Gleichgewicht zu bieten scheint.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Dankeschön an Carla und Silvia Käffler-Dibleck für dieses sehr spannende und vor allem auch sehr, sehr wichtige Gespräch. Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich gibt es also noch viel zu tun, was die Gleichstellung von Männern und Frauen und das Verhindern von geschlechtsspezifischer Gewalt betrifft. Bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Veränderung des Sexualstrafrechts oder die Umsetzung der Istanbul-Konvention, fallen in die Verantwortung des Staates. Aber es kann auch jeder individuell dazu beitragen, Sexismus und geschlechtsbezogene Diskriminierung im Alltag zu bekämpfen. Zum Beispiel, indem wir bei sexistischen Äußerungen und vermeintlichen Witzen laut werden und auch unser eigenes Denken und Handeln auf unbewusst wirkende Stereotype hin überprüfen. Gisèle Pélicot hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt und übernimmt eine Vorbildrolle für den Feminismus in Frankreich, in Deutschland und auch weit darüber hinaus. Und jetzt eine Frage an euch. Falls ihr schon mal für längere Zeit im jeweiligen Nachbarland gelebt habt, hattet ihr da das Gefühl, dass eure Geschlechterrolle irgendwie anders wahrgenommen wurde? Teilt uns eure Erfahrungen dazu sehr, sehr gerne in den Kommentaren und wir freuen uns auf einen Austausch mit euch. Falls ihr auch ansonsten Anregungen, Wünsche oder ein deutsch-französisches Lieblingsthema habt, mit dem wir uns unbedingt einmal beschäftigen sollten, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an podcast@dfja.eu. Und wie am Anfang gesagt, die Scham muss die Seite wechseln. Falls ihr selbst von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen seid und überlegt, euch externe Hilfe zu holen, dann traut euch. In der Beschreibung der Folge findet ihr Hinweise zu möglichen Anlaufstellen. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. A bientôt! Das Interview wurde geführt von Carla Schäpe. An der Redaktion dieser Folge wirkten außerdem mit Daniela Rau, Christian Bissinger, Anna Köbbing und Lucia Schreiner. Schnitt Daniela Raub.